Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Letzte Woche stellte sich der neue deutsche Innenminister Alexander Dobrindt vor die Presse und verkündete, er habe Anweisungen an die Bundespolizei erteilt, illegale Migranten an den Grenzen zurückzuweisen. Wie weit das durchgesetzt wird und was es bewirkt, das wird sich erst noch zeigen. Darauf schauen aber alle mit Argusaugen und das Thema Migration ist immer noch eines der drängendsten und größten Themen unserer Tage und unserer Gesellschaften. Über das Thema spreche ich jetzt mit dem Schweizer Professor für forensische Psychiatrie, Frank Urbaniok. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel Schattenseiten der Migration – Zahlen, Fakten, Lösungen. Schönen guten Tag, Herr Professor.
Schönen guten Tag, Herr Danowski.
Es ist ja schon eine interessante Entwicklung, dass wir an diesem Punkt jetzt sind, an dem zumindest mal über Maßnahmen gesprochen wird, was auch immer daraus wird. Was für eine Entwicklung hat Migrationskritik aus Ihrer Sicht, wo Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, so durchgemacht?
Es ist ein sehr schwieriges Thema und man sieht das ja in allen europäischen Ländern, dass es drängende Migrationsprobleme gibt. Und ich würde sagen, die Entwicklung, die geschehen ist, ist, dass mittlerweile der Druck so groß geworden ist, dass man auch die Verwerfungen in den ganzen Gesellschaften sieht, dass man die politischen Entwicklungen sieht, dass eigentlich niemand mehr an dem Thema vorbeikommt. Und deswegen ist eine Bewegung hineingekommen, die haben Sie ja auch gekennzeichnet, dass es jetzt Maßnahmen gibt, dass sich auch politische Parteien jetzt das auf die Fahnen geschrieben haben. Aber das Problem daran aus meiner Sicht ist, dass alle diese Maßnahmen noch von einer umfassenden Migrationswende entfernt sind. Es spricht nichts dagegen, illegale Migration an den durch erhöhte Grenzsicherung zu bekämpfen. Das ist aber nur ein kleiner Teilbereich des gesamten Problems. Und das zeigt vielleicht die Problematik in dem Thema, dass man dann eher vielleicht dann zu Maßnahmen greift, zu Symbolpolitik, zu Maßnahmen, die halt nicht die Reichweite haben, um das Problem wirklich umfassend zu lösen. Und das ist die Skepsis, die man gegenüber den jetzigen Bewegungen haben muss.
Skepsis muss man auch vor allem deswegen haben, weil laut den aktuellen Ereignissen die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede dann erklärt hat, das, was der Herr Dobrindt da gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Diese Anweisung an die Bundespolizei hat es überhaupt nicht gegeben. Das ist anscheinend ein internes und ein Kommunikationsproblem, aber ist die Migrationswende dadurch quasi, zumindest was die Grenzsicherung von Asylsuchenden angeht, schon wieder beendet?
Ja, es zeigt zumindest, dass es nach wie vor ein Konfliktpotenzial hat und dass da auch die jetzigen Koalitionspartner von unterschiedlichen Positionen kommen und was dann am Ende rauskommt, was man da dann in dem Bereich bewegen kann, das muss man dann sehen. Aber es zeigt, dass es alles andere als ein einfaches und unumstrittenes Thema ist.
Ihr Buch heißt Schattenseiten der Migration. Was heißt Schattenseiten? Denn in den letzten Jahren hat man gerade im Kontext der Migration auch bei Migrationskritikern immer das Gefühl gehabt, es gibt eigentlich gar keine Lichtseiten mehr. Wir haben uns viel natürlich auf die Probleme konzentriert, die auch evident sind und auch in der Gesellschaft natürlich angekommen sind. Aber rücken Sie mal Ihren Titel vielleicht so in den Kontext. Was bedeutet Schattenseiten?
Ja, meine Position ist ja generell, dass Migration, so wie viele Themen, ein Thema ist, in dem es positive und negative Seiten gibt. Und deswegen greifen auch die ganzen plakativen Zuschreibungen von es ist schlecht oder es ist gut, es ist links oder rechts, greifen viel zu kurz, weil die Welt und das Leben ist oft sowohl als auch und differenziert. Das trifft auch für Migration zu. Wir brauchen als gerade westliche Industrieländer, wir brauchen Migration schon aufgrund der demografischen Entwicklung. Und Migration hat sehr positive Effekte, weil sich die Mehrheit der Ausländer in unseren Ländern integriert und sie bringen einen Mehrwert für die Gesellschaft. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es eine andere Seite, das sind drängende Migrationsprobleme, die haben zu tun mit kulturellen Prägungen und das sehen wir dann in den Feldern von überproportionaler Ausländerkriminalität oder von Missbrauch der Sozialsysteme. Und diese beiden Punkte sind ja gar keine Gegensätze, sie sind zwei Seiten derselben Medaille und deswegen sage ich auch immer, auch der Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, selbstverständlich muss der erfolgen. Es darf keine Pauschalverurteilung oder Diskriminierung von Ausländern geben. Aber es ist gar kein Gegensatz, sich gegen Extremismus einzusetzen. Im Übrigen von allen Seiten, links, rechts, Extremismus, religiöser Extremismus, die sind ja alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Also dagegen muss man sich positionieren, gegen radikale extremistische Positionen und dann gleichzeitig die drängenden Migrationsprobleme zu bekämpfen. Auch das sind keine Gegensätze, das sind zwei Seiten derselben Medaille und dafür trete ich ein und nenne das dann intelligente Migration, die die positiven Potenziale fördert und begünstigt und die die Schattenseiten klar benennt und bekämpft, so wie das ja man muss sagen, in vielen Bereichen vernünftig ist, dass man die positiven und die negativen Seiten sieht und sich um beides kümmert.
Welche Zahlen sind aus Ihrer Sicht im Thema Migration die wichtigsten, die man auf jeden Fall parat haben sollte und auf die man auch immer schauen sollte, um einer wie auch immer gearteten Lösung dann etwas näher zu kommen?
Ja, Sie haben es ja in der Anmoderation richtig gesagt. Da gibt es jetzt Aktionen wie zum Beispiel die bessere Grenzsicherung und das Thema ist ja immer Begrenzung von illegaler Migration. Das ist durchaus ein vernünftiges Ziel, aber Sie merken auch, dass die meisten Parteien zum Beispiel das Problem überproportionaler Ausländerkriminalität gar nicht in den Mund nehmen. Und da würde ich sagen, das ist ein Problem, was in der Bevölkerung wahrscheinlich viele Menschen sehr besorgt und sehr drängend ist. Und das ist eines dieser Probleme, die man mit Zahlen abbilden kann, wenn man wissen will, ob es eine überproportionale Ausländerkriminalität von bestimmten Nationalitäten gibt, da muss man Folgendes machen. Da muss man die Kriminalitätsquoten, muss man berechnen, deliktspezifisch, also auf bestimmte Straftaten bezogen und nationalitätenspezifisch. Also die Frage, wie ist der Anteil von Algeriern an gefährlicher Körperverletzung? Man muss das machen. Wenn man das macht, dann sieht man, dass die Zahlen bei bestimmten Herkunftsländern sehr hoch sind bis explodieren. Man kann es so quick and dirty sagen, dass es Überrepräsentationen in der Kriminalität gibt bei bestimmten Ländern aus der Balkanregion, bei bestimmten osteuropäischen Ländern. Die sind in einem moderaten Bereich. Und wenn Sie dann in die Nationalitäten gehen, Nordafrika, Afrika, arabische Staaten, bestimmte arabische Staaten, dann explodieren die Zahlen. Und explodieren heißt, Sie sehen dann Überrepräsentation von 300, 500, 1000, 1500%. Und da muss man immer sagen, das sind keine abstrakten Zahlen, sondern 300, 500, 1000 oder 1500% bedeutet, dreimal mehr, fünfmal mehr, zehnmal mehr, 15-mal mehr Opfer. Und da sage ich, da muss man sich ehrlich machen und das ist nicht akzeptabel. Das müssen wir angehen, denn es gibt auch ein Recht der Bevölkerung, der eigenen Bevölkerung, nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat zu werden. Auch das ist ein basales humanitäres Recht.
Was Sie auch noch schreiben in dem Buch, was sehr interessant war, war, dass es eben nicht nur um Ausländerkriminalität geht, sondern eben auch um Kriminalität von Leuten, die vielleicht schon in der zweiten oder dritten Generation hier sind, sich aber noch sehr stark der anderen Nation, der sie entspringen oder ihre Familie entspringt, zugehörig fühlen. Ja. Und wenn man da schon mal in den Lösungsschritt reingehen will, wie will man diese Leute eigentlich erfassen? Da haben Sie das Beispiel von Herrn Ramsauer angeführt, der damals als CSU-Politiker gesagt hat, wir brauchen eine andere Kategorie, um statistisch überhaupt zu erfassen, quasi diese Hybridtäter, wenn man so möchte, Leute, die einen Migrationshintergrund haben, aber einen deutschen Pass haben. Und er ist natürlich da am Ende ganz abgewatscht worden. Ich sehe ehrlich gesagt heutzutage, was diese Diskussion angeht, ist natürlich noch viel schlimmer geworden. Also das kann man wahrscheinlich abhaken, ne?
Sie haben ein Reizthema angesprochen. Das Reizthema betrifft eben die zweite, dritte Generation mit bestimmtem Migrationshintergrund. Und das ist wirklich, ich muss es sagen, eine unangenehme, eine unbequeme Wahrheit, nämlich dass sich kulturelle Prägungen, die sich auswirken auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden, den Rechtsstaat abzulehnen oder extremistische Positionen zu haben, dass das sich nicht auf die erste Generation beschränkt, sondern wie wir sehen, zum Teil Akzentuierungen in der zweiten, dritten Generation. Und das Erste, was man hier sagen muss, man muss mal die Fakten vorlegen, man muss die Zahlen anerkennen. Und das ist schon ganz, ganz schwierig, weil man sagt, die Zahlen darf man gar nicht erheben, weil das ist rassistisch. Schweden hat die gleiche Diskussion über Jahre gehabt. Da hat man genau diese Diskussion geführt und hat gesagt, das darf man gar nicht erheben, weil Schwede ist Schwede und es ist rassistisch, wenn wir da hinterfragen, gibt es denn in der zweiten, dritten Generation erhöhte Kriminalitätsraten? Dann ist in Schweden Folgendes passiert, dass die Sicherheitslage völlig explodiert ist, dass es Bandenkriege gibt, dass denen das so um die Ohren geflogen ist, dass man dann gesagt hat, aus dem Druck der Realität, jetzt muss man sich die Zahlen mal anschauen. Und was hat man gesehen? Dass in der zweiten, dritten Generation bei bestimmten Herkunftsländern dann die Tötungsdeliktsraten zum Beispiel um den Faktor 4 erhöht waren. Und das, was ich sage, aus einer ja nicht politischen Ecke, ich bin ja in keiner politischen Partei und mir ist dieses Links-Rechts ist mir völlig egal, mir geht es um Fakten. Ich sage, man muss sich ehrlich machen, wir müssen uns das angucken, wir müssen die Zahlen vorlegen, weil wenn man die Zahlen und die Fakten nicht vorlegt, dann kann man es auch nicht lösen und deswegen weg mit der Ideologie und dann einfach die Sache, die Fakten benennen und wir haben hier, wie Sie es mit Recht sagen, Probleme, weil sich diese kulturellen Prägungen in bestimmten, aus bestimmten Herkunftsregionen halt in der zweiten, dritten Generation fortsetzen und nicht verschwunden sind, indem die Personen dann einen deutschen Pass haben.
Sie haben nicht nur Deutschland sich vorgenommen, sondern Sie haben die Schweiz und Österreich auch intensiv betrachtet und sogar die drei Länder untereinander verglichen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wenn Sie es ganz kurz runterbrechen können, die herausstechendsten Unterschiede im Vergleich Deutschland, Schweiz, Österreich, wenn Sie uns die vielleicht mal nahebringen.
Ja, ich beziehe mich mal vielleicht auf den Vergleich Schweiz und Deutschland. Da kann man Folgendes sagen. Die Probleme sind in der Grundstruktur ähnlich und vergleichbar. Und es ist auch frappierend, dass die Länder, die überrepräsentiert sind, es dieselben Länder in allen drei Ländern, also in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist. Also es gibt eine große Übereinstimmung der beschriebenen Probleme. Was unterschiedlich ist, das kann man gerade im Verhältnis von Deutschland und der Schweiz sehr gut sagen. In der Schweiz ist die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten wie in Deutschland. Ich würde sagen, wir sind noch vielleicht 3-4 Jahre zurück. Also wir sehen noch nicht die große Clan-Kriminalität, die Stadtteile, die zum Teil in der Hand von bestimmten Gruppierungen sind. Das sieht man nicht. Und ein anderer Unterschied in der Schweiz ist auch, es ist hier auch eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Aber ich würde sagen, in Deutschland ist die Diskussion ideologisch noch zu betonierter und da kommt noch schneller die ideologische Keule. Man darf da nicht drüber sprechen, es ist rassistisch, man darf das nicht thematisieren. Das sind zwei markante Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland.
Kommen wir mal vielleicht zu einem Lösungsansatz. Sie kommen in Ihrem Buch auch immer wieder auf das Thema intelligente Migration zu sprechen. Was meinen Sie damit und gehen Sie mal vielleicht in den Lösungsansatz?
Ja, also 2-3 wenige Punkte. Das Grundkonzept besteht daraus, dass wir einerseits die Menschen, die sich integrieren wollen, fördern, dass wir andererseits unsere zentralen Werte einfordern. Das betrifft Kriminalität, das betrifft Extremismus, das betrifft Rechtsstaat. Da tun wir viel zu wenig. Und dass wir drittens die Repression verstärken. Das heißt, die Menschen, die nicht integrationsfähig, nicht integrationswillig sind, die haben in unserem Land nichts verloren. Das ist das Grundkonzept. Und das kann man dann aufteilen auf insgesamt 17 Maßnahmen. Und da sage ich dazu, es ist eben nicht die eine Maßnahme. Man muss ein Gesamtkonzept hier fahren, indem man das umfassend ändert. Und da spielt zum Beispiel die Schwerpunktbekämpfung von organisierter Kriminalität eine Rolle. Da spielt eine Rolle, dass man Abschiebequoten verbessert. Da spielt eine Rolle, dass man das Asylrecht grundsätzlich ändert und zu einem Kontingenzsystem kommt, weil das humanitäre Engagement für Asyl, das muss durch einen Staat demokratisch legitimiert entschieden werden. Das kann nicht abstrakt durch Gerichte diktiert werden, unabhängig von den Bedürfnissen der Bevölkerung. Das sind so einige der Punkte. Also meine basale Message ist, es braucht eine umfassende Migrationswende und es braucht ein vielgestaltiges Konzept mit diesen 17 Maßnahmen, um das wirklich effektiv dann zu lösen und verträglich zu gestalten.
Sagt der Schweizer Professor für forensische Psychiatrie Frank Urbaniok. Er hat das Buch geschrieben mit dem Titel Schattenseiten der Migration: Zahlen, Fakten, Lösungen. Herr Urbaniok, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Ich danke Ihnen.